Ja, hallo, hier ist Rund um den Hesselberg und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, vielmehr ganz besondere Gäste, und zwar U-Boot-Fahrer. Stellt euch vor, rund um den Hesselberg waren heute U-Boot-Fahrer unterwegs und ich werde gleich den Haag fragen, wo sie ihr U-Boot abgestellt haben, ob sie es dabei haben oder wo sie es hingetan haben. Es wird bestimmt ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich freue mich schon und darf Haag ganz herzlich begrüßen.
Ja, hallo, grüßt euch, grüß dich.
Okay, Haag, wir haben uns aufs Du geeinigt. Du bist ein U-Boot-Fahrer und du bist heute mit deinen Freunden und ich glaube noch anderen U-Boot-Fahrern rund um den Hesselberg gewandert. Ist das richtig?
Ja, also ich bin der einzige U-Boot-Fahrer, der heute mitgewandert ist. Das andere sind Segler und dann hatten wir noch einen Mediziner dabei, einen Kardiologen aus Fürth, der hier heißt auch Haag, ist so ein bisschen entfernt mit mir verwandt. Der Name Haag kommt übrigens von der Insel Föhr, also wir sind alle so ein bisschen Seefahrer-affin.
Ja. Also mediterran nicht, aber norddeutsch so ein bisschen genau. In die Richtung. Ja. Haag, wie kommt man dazu, auf ein U-Boot zu gehen? Du bist ja ein ganz langer Kerl, ich glaube so 2 Meter. Hast du dir dann nicht die Birne auch im U-Boot öfters mal angehauen?
Ja, 2 Meter bin ich nicht ganz groß, aber schon gut über 1,80. Ich habe mir auch schon häufiger, als ich damals gefahren bin, wenn man hinten Richtung Maschinenraum geht, da wird es immer enger und da habe ich mir schon ab und zu mal die Birne angehauen. Aber ich habe damals auch Fußball gespielt, da musste ich auch ab und zu einen Kopfball machen. Also von daher da hatte ich schon ein bisschen dicken Schädel.
Ja, aber sag doch mal vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, wie kommt man dazu, U-Boot-Fahrer zu werden? Einfach so?
Oder ja, das war, es war Wehrpflicht damals, ne? Das war 1982 nach meinem Abitur. Bin ich zur Marine, das hat mich schon gereizt, ein bisschen Abenteuer und dann war ich Funker, Tastfunker, Puster sagt man dazu, man ist halt pustet durch den Äther seine Nachricht und dann hieß es, sie brauchen unbedingt noch ein paar Puster auf dem U-Boot und kam Tauglichkeitsuntersuchung im BWK, Bundeswehrkrankenhaus in Kiel, dann war ich tauglich und habe gesagt, das mache ich, weil ist ein neues Abenteuer, mal in der dritten Dimension auch unterm Wasser zu sein. Ja.
Okay, aber ihr seid ja unter Wasser und ich habe immer gesehen, da gibt es nur Hängematten für euch. Schlaft ihr die ganze Zeit in Hängematten oder habt ihr richtige Betten?
Ja, wir haben Kojen, ne? Das sind so Klappkojen. Ne? War Unteroffizier, war Maat. Beim U-Boot ist ganz interessant, das Prinzip der warmen Koje. Das bedeutet, 2 Leute teilen sich eine Koje. Du hast 4 Stunden Wache damals gehabt, 4 Stunden Freiwache. Und in deiner Freiwache schlüpft ein anderer auf deiner Koje. Und wenn du dann wieder du selber Freiwache hast, dann gehst du wieder in dieselbe Koje. Die wird nie kalt, ne? Weil da immer gewechselt wird.
Also ja. Heizung gab es da nicht?
Nee, nicht direkt. Also die ganzen vielen Technik, die da warm, die macht das schon warm. Da ist so viel Elektrotechnik drin. Es ist nicht kalt im U-Boot, also frieren muss da nicht.
In okay, drin. Aber die Lautstärke, die ist doch schon sehr laut, oder?
Nee, es hält sich in Grenzen. Also das sind die verschiedenen Elektrogeräte, die summen ein bisschen, aber du willst ja auch nicht gehört werden vom Gegner sozusagen oder vom Feind. Deshalb ist es insgesamt, da wird nicht geschrien und man tut seine Arbeit machen und wenn der Diesel läuft, ist es ein bisschen lauter, aber ansonsten der Elektromotor ist ganz leise.
Und wie tief konntet ihr runter?
Also 100 Meter auf jeden Fall und ne, wir konnten auch ein bisschen tiefer, aber das wusste nur der Kommandant. Der hatte noch so die exakten Daten des U-Bootes, wie tief das tatsächlich tauchen kann, darf.
Ja. Wie tief darf und kann denn ein U-Boot tauchen? Jetzt mal ohne und so Hand auf die Schulter.
Ja, ganz genau. Weiß ich es auch nicht. Ich denke mal, 180 Meter wären sicherlich gegangen. Also man hatte da schon einen deutlichen Sicherheitsfaktor, bevor das zerdrückt wird. Ja.
Und es zerdrückt es dann nicht, oder?
Nee, also wir waren auch mal schon deutlich über 100 Meter, 120, 130 Meter. Offiziell sollte man nur 100 Meter damals tauchen in Friedenszeiten.
Und hört man dann so ein Geräusch, was man so manchmal im Fernsehen oder in Filmen sieht?
Nee, da noch nicht. Also dass da irgendwas eine Niete knirscht, kaputt geht, das ist knirscht, was da behauptet wird in dem Film, das Boot, das haben wir nie gehört. Ja.
Bekommt man denn auf einem U-Boot Klaustrophobie, also Platzangst?
Nee, habe ich nicht gehabt. Aber wir wurden auch so ein bisschen dann in dieser Tauglichkeitsuntersuchung im Bundeswehrkrankenhaus auf sozusagen, dass man psychologisch geeignet war, untersucht, dass man nicht jetzt Platzangst oder andere Ängste hat auf engem Raum. Und das war schon eine Voraussetzung, dass du überhaupt ausgewählt wurdest, U-Boot zu fahren. Ja.
Was muss man, du bist ja Brillenträger, wenn ich das sehe, und darfst du da Brillenträger sein? Oder
ja,
ist das, durftest du?
Ja, ich musste gut hören können. Ne? Ohren sind gut, weil ich war ja Funker und da musste ich das war Tastfunk damals, das gibt es heute gar nicht mehr, Verwendungsreihe 21 hieß das. Und da musst du halt schnell die Zeichen da und so weiter hören können, ja.
Aber deine Mutter, die hat nicht gesagt, der Kerl hört nicht, wenn du irgendwas angestellt hast. Also
ja, da habe ich manchmal vielleicht aus Versehen nicht gehört, ja. Aber man muss ja schon lieber hören, ja.
Okay. Wie viele Leute waren ja auf dem U-Boot oder wie viele sind überhaupt auf so einem U-Boot?
Also damals, das war die Klasse 205, die ist ja längst ausgemustert. Die hat so 450 Tonnen Wasserverdrängung. 22 Mann waren wir drauf.
22 nur?
Ja.
Okay. Kleine und warum haben die Russen, die haben ja manchmal, wenn ihre U-Boote kaputt gegangen sind, waren 100 oder wie viel drauf? Gibt es das auch oder ist das?
Ja, die sind halt viel größere. Die sind auch halt für die Weltmeere ausgelegt.
Okay.
Die deutschen U-Boote damals waren ja für die Randmeere, also für Ostsee, Nordsee ausgelegt. Und da brauchst du nicht so große. Gerade in der Ostsee, das ist viel Flachwassergebiet und da sind die kleinen viel besser, die kleinen U-Boote. Ja.
Seid ihr denn mal festgefahren? Gibt es das auch, dass ein U-Boot mal festfährt? Oder?
Nee, also wir sind immer weggekommen. Aber es gab wohl U-Boote, die sich irgendwie mal auf den Grund verhakt haben, aber das habe ich nicht erlebt.
Und wenn es gewesen wäre, wer holt dann dieses U-Boot wieder raus? Gibt es da spezielle Leute oder?
Ja, es gibt dann so Rettungsmannschaften, aber die Deutschen sind zum Glück immer selber rausgekommen. Es gab schon ein paar brenzlige Situationen. Ne? Einmal war ein U-Boot in der Bohrinsel hängen geblieben bei Norwegen und das hat schon gedauert, bis das da aus dem Gestänge rauskam, ja.
Hat man denn Angst im U-Boot? Weil ich meine, wenn ich jetzt unter Wasser bin und stell mir vor, jetzt kommt irgendwie Druckwasser oder irgendwas, das ist schon ein komisches Gefühl, oder nicht?
Nee, das hatte ich weniger. Wir hatten ja eine U-Boot-Rettungsschwimmausbildung und Tauchretterausbildung, Ausstieg aus 32 Meter Höhe im Hochhaus in Neustadt-Holstein, dass man da auch aussteigen kann im Notfall aus dem U-Boot. Das hat eine gewisse mehr Coolness gegeben und dass man dann auch geeignet war, keine Angst zu haben.
Eben habe ich gerade rausgehört, du bist Norddeutscher. Weißt du woran? Du hast so schön Holstein gesagt.
Ja, ich bin da zur Schule gegangen. Ne? Aber ich bin jetzt mittlerweile, ich bin ein geborener Münchner, weil mein Vater damals da gearbeitet hat, die ersten 6 Jahre in München. Dann bin ich in Schleswig-Holstein, also in Bad Bramstedt, das ist bei Hamburg, meine 13 Jahre zur Schule gegangen und dann bin ich direkt zur Marine, meine Wehrpflichtzeit und 2 Jahre, habe mich dann auf 2 Jahre verpflichtet und dann bin ich halt da ein Jahr U-Boot gefahren.
Aber du stolperst noch über den Spitzenstein.
Ja, das Bayerische wurde mir abgewöhnt in Schleswig-Holstein, weil an der Schule wurde nur Hochdeutsch geredet. Ich habe zu Anfang Bayerisch geredet, weil ich ja aus München da den Dialekt vom Kindergarten hatte und so, aber wenn du dann nur noch um dich herum Mitschüler und Lehrer hast, die alle Hochdeutsch reden, dann lernst du es in dem Alter wieder, ist dann weg. Ja.
Toll. Was wünschst du dir denn so für die U-Boot-Szene noch oder für die, die mal U-Boot-Fahrer waren, so wie du? Was wünschst du dir für die Mannschaften oder?
Ja, dass wir weiterhin gut zusammenhalten im VDU, ist eine schöne Kameradschaft. Ja, und das ist auch wieder neue U-Boot-Fahrer immer wieder dazu, junge. Es gibt jetzt andere Klassen, die Klasse 212 mit Brennstoffzelle, sind auch hochinteressante U-Boote, auch größer, viel, viel größer. Also wir hatten knapp 500 Tonnen Verdrängung, die haben 1200 und mehr Tonnen Verdrängung jetzt, sind also mehr als doppelt so groß, die U-Boote. Ja, und dass sie immer wieder alle heile zurückkommen, das da nie was passiert und der Ernstfall möglichst nicht eintritt, für den man zwar trainiert, aber dass wir doch versuchen, in Friedenszeiten zu bleiben, aber trotzdem bereit sind im Notfall. Ja, mit der Waffe müssen wir kämpfen, sonst erreicht man nicht den Frieden, ja, oder hält den mir nicht. Ja.
Müsstest du nochmal Einsatz machen auf dem U-Boot, wenn jetzt was wäre?
Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja 62. Da oh. bin ich jetzt zu alt zu. Da bin ich nicht mehr fit genug zu, wahrscheinlich, oh. um auf dem U-Boot zu agieren. Ja.
Hm. Okay, toll. Jetzt weiß ich, dass du ja mit Freunden hier warst. Ich habe vorhin gesagt, fälschlicherweise U-Boot-Fahrer. Aber die sind jetzt in Gerolfingen und warten auf dich, dass du kommst. Du darfst sie gerne mal grüßen. Vielleicht so auch am Namen, wenn sie nichts dagegen haben, haben sie bestimmt nicht.
Ja, also Thomas und Hark Ulluf, der ist ein bisschen entfernt mit mir verwandt, deshalb hat er denselben Vornamen, von Föhr kommen die Vornamen. Seid herzlich gegrüßt, ihr trinkt da ja jetzt momentan ein schönes Rötter, selbstgebrautes Bier, das ist eine Brauerei, Hausbrauerei, und lasst euch das Bier schmecken und ich komme nachher wieder.
Also, ihr habt es gehört, ihr, die da bei Rötter sind in Gerolfingen, lasst es euch schmecken. Wir schicken jetzt den Hark wieder los. Hark, besten Dank, dass du da warst. Und ich freue mich riesig, mit dir so ein nettes Interview geführt zu haben. Und da kommt auch schon langsam die Abschiedsmusik. Und nochmals danke an dich, das war nett, das war schön.
Gerne, gerne.
Bis vielleicht zum nächsten Mal. Ja. Ich wünsche dir alles Gute.
Ja, tschüss.
Tschüss. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Kanal abonnieren wollen, dann können Sie das gerne tun. Und zwar den Kanal rund um den Hesselberg, den Podcast-Kanal. Der ist überall zu erreichen. Auf allen Plattformen sind wir unterwegs. Und natürlich auch kostenlos. Also einfach auf den Knopf drücken, abonnieren und schon sind Sie ständig mit uns verbunden und bekommen immer die neueste Folge. Vielen Dank. Das war's. Bis nächste Woche.